Deutschlandfunk, Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert, guten Abend. Das Konzept ist nicht neu. Jobtausch, Frauentausch, Familientausch. Immer erhofft man sich vom Tauschen einen Perspektivwechsel, ein Schlüpfen in die Haut eines anderen und damit verbunden ein besseres Verstehen und Durchfühlen der Lebenssituation des Gegenübers. Einen solchen Wahrnehmungspositionswechsel, wie man das fachsprachlich formulieren könnte, haben zwei Männer in Wuppertal in Nordrhein-Westfalen in den letzten Wochen ausprobiert. Opernintendant Berthold Schneider wurde Chef des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und Uwe Schneidewind, Präsident genau dieses Instituts, wechselte ans Wuppertaler Opernhaus. Jetzt ist das Experiment nach 3 Wochen zu Ende gegangen und es ist Zeit, ein wenig Bilanz zu ziehen. Herr Schneidewind, um welche Erfahrungen sind Sie denn reicher geworden oder auch auf welche hätten Sie gern verzichtet?
Ja, das liegt auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Also persönlich war das eine herausfordernde Zeit, weil man wird ja komplett herauskatapultiert aus seinen normalen Komfortzonen, wird nochmal ganz anders mit sich selbst konfrontiert, wenn man sich in so einem Feld bewegt, wo man ja erstmal hochgradig inkompetent ist auf einer fachlichen Ebene. Und das lässt einen dann schon sehr nachdenken über die eigene Führungsstile, über die Kommunikationsweisen. Also da ist auf der individuellen Ebene viel passiert. Aber man guckt natürlich auch ganz anders auf die andere Organisation. Was mich beeindruckt hat in der Oper, wie viel Energie da ist, wenn man sich in Sitzungen trifft, wenn man Prozesse abstimmt, also ein extrem hohes Maß an Agilität. Was gibt es da eigentlich für Rollen in so einer Organisation, die wir in der Form gar nicht bei uns haben?
Können wir sagen, Kulturleute reden lauter und engagierter
also
und wilder?
Ja, sie haben immer eine andere Präsenz. Also sagen, sie sind mit der ganzen Person, auch dem ganzen Körper da. Und Berthold Schneider sagt es so schön, wenn er so auf uns Wissenschaftler schaut, hat er oft das Gefühl, dass tote Körper Gedanken von einem Gehirn in das andere schieben. Also es ist eine ganz andere Form von Energieniveau in der Art und Weise, wie man sich abstimmt.
Für Sie spielt der Begriff Zukunftskunst eine große Rolle. Was verstehen Sie darunter und warum ist der wichtig für diesen Austausch?
Ja, ich meine, der war in gewisser Weise der Anfangspunkt. Wir haben im letzten Jahr ein Buch gemacht, wo das eine zentrale Rolle spielt. Eben die Idee, dass wenn wir diese komplizierten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse verstehen wollen, so mit dem Herangehen rein wissenschaftlicher Rationalität immer an Grenzen kommen, weil solche Veränderungsprozesse, die haben auch viel mit Emotionen, mit Bewegung, mit Energien zu tun. Dinge, die man mit künstlerischen Mitteln oft sehr viel besser erfassen und beschreiben kann und wo man auch mit künstlerischen Prozessen zum Teil ganz anders in solche Veränderungsprozesse auch intervenieren kann. Und das war mit ein Ausgangspunkt, zu sehen, welche Inszenierungsmittel, welche Dramatisierungsmittel hatten Oper, von der wir auch als Nachhaltigkeitsforscherinnen und Forscher profitieren können.
Konnten Sie denn das, womit Sie sich beruflich überwiegend inhaltlich beschäftigen, also die Themen Klima, Umwelt und Energie, einbringen in die Arbeit am Theater?
Ja, das Einbringen war eher andersrum. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt über gewisse Formen, die uns in der Nachhaltigkeitsforschung teilweise fehlen. Also ich habe mich zum Beispiel in dieses Format des Librettos verliebt. Das Libretto ist ja der Operntext, der von einem Ausgangstext dann was erzeugt, was überhaupt erst Dinge als Oper ins Schwingen bringt. Und mich oft gefragt habe, bräuchten wir nicht auch viel mehr Libretti? Also Formen des Ausdrucks, die unsere oft sehr schwierigen und ja, schwer verdaulichen Erkenntnisse in etwas übersetzen, was Menschen bewegt und sie entsprechend mitnimmt. Also der Transfer passierte mehr auf der Ebene. Und ich habe jetzt nicht Impulse gesetzt, um eine neue Nachhaltigkeitsoper zu inszenieren.
Würden Sie aber gerne, oder?
Ja, zumindest haben wir aber auch Formate entwickelt, mit denen wir gemeinsam jetzt in den kommenden Jahren auch in die Stadtgesellschaft hineinwirken. Berthold Schneider hat sich ja intensiv mit dem Thema Arbeit auseinandergesetzt. Arbeit, Ökologie, wie hängt das eigentlich zusammen? Weil er im Jahr 2020, da haben wir Engelsjubiläum im Wuppertal, 200 Jahre liegt der Geburtstag von Friedrich Engels dann zurück, mit einem Format Sound of the City, mit dem er die Oper in die Stadt hineinträgt, genau dieses Thema Arbeit aufgreifen will und sich viel Inspiration geholt, um dann zu auch bestimmten Inszenierungsformen in der Stadtgesellschaft zu kommen. Also von daher haben wir auch auf dieser inhaltlichen Ebene einen guten Austausch gehabt.
Sehen Sie denn das Theater künftig mit anderen Augen?
Ja, absolut. Das ist schon nochmal eine besondere Qualität, wenn man hinter die Kulissen geschaut hat, sieht, wie dort so eine gesamte Organisation, ja, bis zum Techniker, den Maskenbildnern, denjenigen, die für den Bühnenbau zuständig sind, eben auf eine solche Premiere hinarbeiten, ne, und was da für eine geballte Energie in der gesamten Organisation dann steckt. Und das erschließt sich natürlich nur, wenn man, wie ich jetzt das Privileg hatte, auch ganz, ganz tief hinter den Kulissen mit eingebunden zu sein.
Hören Sie denn etwas aus Ihrem eigenen Haus, will man Sie zurückhaben als Chef?
Ja, also das Wiederankommen war jetzt erstmal positiv. Also zumindest suggeriert man mir das. Ich glaube, alle haben diese 3 Wochen mit Berthold Schneider als sehr belebend empfunden. Einfach eine sehr charismatische Person. Und ich vermute, dass auch so dieses Gefühl, wow, der hat sich ja manchmal mit uns viel mehr in 3 Wochen unterhalten als mein eigentlicher Chef in dem ganzen letzten Jahr, dass das auch legitime Erwartungshorizonte sind. Vielleicht an dem einen oder anderen, wie ich in der Organisation agiere, was zu verändern. Und da bin ich gerade dabei, das zu erspüren und in intensives Gespräch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gehen.
Von seinem Jobtausch zur Oper erzählte Uwe Schneidewind, der Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Wie das Ende der Welt und damit der Menschheit aussehen könnte, dazu gibt es unzählige Untergangsfantasien. Nicht selten haben sie mit einer nuklearen Katastrophe zu tun, wie auch im neuesten Stück von Jan Bosse, das er am Wiener Akademietheater inszeniert hat. Bosse hat dazu 2 Hörspiele von Wolfram Lotz zu einem satirischen Weltuntergangsstück destilliert. Lotz gilt vielen als einer der aufregendsten deutschen Dramatiker der jüngeren Generation. Sein Stück »Einige Nachrichten ans All«, 2011 in Weimar uraufgeführt, wird an zahlreichen europäischen Bühnen gespielt. 2015 wurde Lotz von der Zeitschrift Theater Heute zum Dramatiker des Jahres gewählt. Gestern Abend erlebte in Wien nun die Produktion unter dem Titel »In Ewigkeit Ameisen« ihre Uraufführung. Günter Keindelsdorfer berichtet.
Shalom. So ein Weltuntergang ist kein Spaß. Umso erfrischender, dass es bei Wolfram Lotz im Angesicht der Apokalypse doch auch einiges zu lachen gibt. Regisseur Jan Bosse hat 2 bizarre, hintersinnig humorvolle Lotz-Hörspiele zu einem, nun ja, speziellen Theaterabend verzwirbelt. Handlungsstrang 1: Ein herrischer Ameisenforscher, Schneeling Göbelitz heißt der Mann, kampiert mit seinem Assistenten Müller im afrikanischen Dschungel. Mit einem Rums kündigt sich das Weltenende an.
Und machen Sie das Radio an, das war ein Erdbeben oder sowas.
Sagen Sie jetzt eben?
Müller, machen Sie mal das Radio an.
Und die Kirchenvertreter aller Konfessionen verurteilen den Ausbruch des Atomkrieges aufs Schärfste. Experten gehen davon aus, dass die Existenz der Menschheit noch bis zu einem Tag dauern könnte. Das waren die Nachrichten. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden.
Ein pflichtbewusster deutscher Forscher lässt sich von einer läppischen Apokalypse natürlich nicht irre machen. Für Schneeling Göbelitz steht fest: Bevor die Welt den Bach runtergeht, muss er noch rasch die, nein, nicht die blaue Blume, sondern die sagenhafte blaue Riesenameise entdecken, die er in den Eingeweiden des afrikanischen Dschungels vermutet. Seine entomologische Vision: Die Ameise soll nach ihm benannt werden, die Schneeling-Göbelitz-Ameise.
Es macht doch keinen Sinn, jetzt Ameisen erforschen zu gehen. Das macht doch keinen Sinn.
Jetzt werden Sie mal nicht frech. Müller, was wissen Sie schon über Ameisen? Die Ameise ist die Resistenz schlechthin. Und jetzt machen Sie mal zügig Frühstück, damit wir aufbrechen können.
Das jüngste Gericht tagt aber nicht nur im fernen Afrika, sondern auch im Südwesten Deutschlands. Im 2. Handlungsstrang des Abends schickt Wolfram Lotz 2 tollpatschige Engel in das Schwarzwaldkaff Iflingen. Mit flammendem Schwert und schmucker Posaune, auf das sie die Iflingerinnen und Iflinger richten, soll heißen, rücksichtslos ausrotten mögen. Ein himmlisches Rollkommando, das die Gemeinde im Nordschwarzwald in ein 2. Ruanda verwandeln soll. Allerdings kriegen die Engel das nicht so richtig hin. Am Beginn seiner Autorenkarriere habe er mit dem Theater gefremdelt, gesteht Wolfram Lotz. Die Form des Hörspiels sei ihm, zumindest anfangs, näher gewesen als die hehre Bühnenkunst.
weil ich im Schwarzwald aufgewachsen bin und es gab da eigentlich kein Theater. Also ich bin eigentlich nur mit Krippenspiel und Kasperletheater aufgewachsen, war Theater eigentlich ein sehr fremder Ort. Und das Hörspiel war für mich eigentlich ursprünglich ein Zugang zur Dramatik, weil ich das als Kind kannte über die Hörspielkassetten.
Regisseur Jan Bosse hat die Lotzschen Hörspielvorlagen zu einem sagenhaft witzigen Theaterabend verarbeitet. Zentrales Thema der Produktion: die Kleinkariertheit, Dummheit, Eitelkeit und Autoritätshörigkeit der menschlichen Spezies, die es einfach nicht schafft, diesen Planeten auf Dauer bewohnbar zu halten. Die himmlischen Mächte können da auch nicht viel ausrichten. Maßgeblich mitverantwortlich für den Erfolg des Abends: die fünf fantastischen Schauspieler. Klaus Brömmelmeier, Peter Knag, Katharina Lorenz, Christiane von Pöllnitz und Enne Schwarz schlüpfen in die verschiedensten Rollen. Jeder spielt jeden und alle sind mit Leidenschaft und herzhafter Spiellaune dabei. 95 kurzweilige Minuten dauert dieser Abend und am Ende verlässt man das Theater mit der Erkenntnis: Apokalypse kann auch Spaß machen.
Die Bilder von den blauen Riesenameisen werden natürlich noch länger im Gedächtnis bleiben, auch zu sehen auf unserer Webseite. Hier berichtete Günther Keindelsdorfer über das neueste Stück von Jan Bosse. Auguste Rodin starb 1917 an einer Lungenentzündung, 2 Wochen nachdem er geheiratet hatte. Übrigens seine Lebensgefährtin Rose Beuret nach über 50 Jahren wilder Ehe. 2 Jahre später nahm sich der Künstler Wilhelm Lehmbruck nach Stationen in Düsseldorf, Paris und Berlin, wohin er nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit seiner Familie geflohen war, 38-jährig das Leben. Vor 100 Jahren, am 25. März 1919. Das Duisburger Lehmbruck-Museum stellt nun in seiner Jubiläumsausstellung die Frage aller Fragen in der Kunstbetrachtung, nämlich nach der Schönheit. Was ist schön? Wie verändert sich unser Empfinden von Schönheit? Rodin und Lehmbruck im Dialog, Christiane Vielhaber. Wie ist diese Ausstellung aufgebaut?
Parallel und doch sehr unterschiedlich. Man fängt an und man hat links Rodin, weil er ein bisschen älter ist und ein bisschen eher gestorben ist, dann rechts Lehmbruck und in der Mitte hat man aber schon eine Lehmbruck-Skulptur und dann sieht man, dass der Schönheitsbegriff eigentlich bei beiden ein ganz anderer ist. Und dann geht man in den nächsten Raum, so klein dahinter, und dann sieht man, woran die beiden eigentlich gescheitert sind oder wo sie ihre Erfolge hatten. Bei Rodin sehen Sie einen Krieger mit eingeschlagener Nase, mit dem hat er sich beworben. Und dann haben die damals gedacht bei dem Salon, also mit so einer kaputten Nase, das können wir einfach nicht machen. Und wir sehen das eherne Zeitalter, das ist ein junger Mann, der die Arme nach oben hebt und richtig schön. Und dann haben die damals im Salon gesagt, der sieht ja aus wie abgeformt von einer realen Figur. Und rechts ist dann Lehmbruck und dann sehen wir schon, dass da ein ganz anderer Schönheitsbegriff ist, der eigentlich mit der antiken Schönheit nichts mehr zu tun hat. Sie sehen einen Denker, wir sehen daneben den Denker von Rodin und dann sehen wir ja, der da so sitzt und hat den Kopf so. Und dann hat aber Lehmbruck den gesehen und hat gesagt, der sieht ja aus wie ein Boxer. Und sein Denker sieht aus völlig verschlankt, fast, ich würde sagen, so ein Kopf wie so eine Zangengeburt. Also ganz hoch, ganz manieristisch verschlankt und also ein völlig anderer Typ. Mhm. Und Lehmbruck meint eben, das Gefühl, das man innen hat, also diese Innerlichkeit, kommt nach außen und dann sieht man die in so einem völlig verschlankten Körper, während Rodin einer ist, der setzt den dahin.
Gibt es denn auch einen anderen Umgang mit Sexualität, mit nacktem Körper, mit Erotik, Sinnlichkeit, Körperlichkeit bei den beiden? Und kann man das sehen?
Das kann man sehen. Eigentlich hat mir am meisten Spaß gemacht, dieses Kabinett, wo es um Alter geht, wo es also wirklich um schlaffe Busen geht, um zahnlose Frauen, und da sind die beiden sich wahnsinnig ähnlich. Das sind Sachen, die man von Lembro kaum gesehen hat, also wirklich eine zahnlose Alte und dann daneben so ein Mann, das könnte auch was Religiöses sein, die beiden heißen dann am Ziel, also ne, weiter geht's nicht, mehr Zähne können nicht raus, und dann von Rodin, diese Alte, die mal sehr schön gewesen sein muss, und dann hockt die da, also das ist für mich ein hässlicher Schönheitsbegriff, den ich so toll fand. Danach gibt es so ein bisschen Salonkunst, oder von Rodin gibt es dann so Tanz und Bewegung. Das geht auch haarscharf am Kitsch vorbei. Aber dann gibt es eine Abteilung, wo ich sagen muss, wo es um den Torso geht. Und dann sind wir eigentlich bei der Moderne, dass sich jemand traut, einen Körper zu teilen, auseinanderzunehmen. Zum Beispiel Lehmbruch traut sich, seine schöne Frau knapp unter der Brustwarze, und das tut ihnen fast weh, wenn sie da hingucken. Oder er nimmt nur den Kopf, oder er nimmt nur einen Teil von hinten. Und dann sehen sie von Rodin ganz am Anfang, ich denke, das ist das allergrößte Werk hier in dieser Ausstellung, sie haben die Hand von Rodin, das ist seine eigene Hand, sie sehen die richtig in Lebensgröße. Und da drin ist ein ganz kleiner Torso. Also im Grunde genommen haben sie das Gefühl, da ist der Schöpfer, also der, ne, der etwas gestaltet vom Torso, vom Torso her. Und dieser Torso ist eigentlich so ganz wie eine ganze Figur. Also im Grunde genommen ist dieser frühe Rodin mit dem Torso weit vorangeschritten in die Moderne des 20. Jahrhunderts als Lehmbruck mit seinen durchgeschnittenen Torsi.
Würden Sie denn sagen, es ist ein lohnender Vergleich, also eine lohnende Gegenüberstellung der beiden Künstler? Oder bedient man auch so ein bisschen einen Blockbuster-Geschmack sozusagen?
Frau Lückert, also wenn Sie sagen Lehmbruck, boah, ne? So, und Rodin, da ist natürlich kein Bürger von Calais, da ist nicht all das, was wir kennen, obwohl dieser Denker da ist. Es ist ein Blockbuster, und Sie lernen eigentlich ganz viel über die Moderne. Sie lernen aber auch eigentlich ganz viel darüber, wie Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts, der eine beschreitet einen Weg nach vorne und der andere bleibt eigentlich akademisch zurück, aber beide sind toll, beide haben eine Wucht.
Sie haben ja so ein bisschen gesagt, Rodin und Lehmbruck gehen immer im Vorgespräch. Ist das so? Gehen die immer?
Ja, also was soll da nicht funktionieren? Bei Lehmbruck ist es immer dieser geschundene Mensch. Also Lehmbruck ist ja nun 1919 hat er sich umgebracht mit Syphilis, und er hat die Liebe von Elisabeth Bergner nicht zurückgekriegt, das sollte man auch dazu sagen, das wird in dieser Ausstellung überhaupt nicht gesagt. Lehmbruck ist der den gestürzten Menschen, der den Menschen zeigt nach dem Ersten Weltkrieg, während Rodin der ist, der die Kraft hat. Und insofern ist eigentlich Lehmbruck so für die deutsche Kunstgeschichte sehr wichtig, weil er so das Innere, ne, diesen geschundenen Menschen zeigt. Und das ist für unsere Kunstgeschichtsschreibung ziemlich wichtig.
Vielen Dank, Rodin und Lehmbruck im Dialog. Christiane Vielhaber war das. Es ist klar, wenn man fragen würde, wer ist der berühmteste Pharao, dann würden die meisten Menschen sagen Tutanchamun. Und damit ist schon erklärt, warum sich die Marke dieses ägyptischen Königs, der schon als Kind den Thron bestiegen hat, auch heute noch so gut verkauft und eignet für eben Blockbuster-Ausstellungen, wovon wir gerade sprachen, wie eine jetzt in Paris anläuft, die erste Station in Europa. Die letzte Tutanchamun-Schau in Paris fand 1967 statt und wurde um 70 Tage verlängert. So groß war ihr Erfolg. Natürlich wird bei dieser Art von Ausstellung immer die Frage nach der Originalität oder der Authentizität der ausgestellten Objekte gestellt. Auch in diesem Fall gab es darum schon zu Beginn der Tour in Los Angeles im letzten Jahr verschiedentlich Diskussionen. Aber Tutanchamun verkauft sich gut. Das eingenommene Geld soll in das im Bau befindliche Grand Egyptian Museum in der Nähe von Kairo fließen. Die Neueröffnung könnte 2022 stattfinden, pünktlich zum Jubiläum der Entdeckung der Schätze durch den britischen Archäologen Howard Carter, so der Masterplan der ganzen Inszenierung. Barbara Kostolnik mit Eindrücken aus Paris.
Das neue Ägypten braucht dringend Werbeträger, und der beste kommt aus dem alten Ägypten.
Nous sommes en 1336 avant Jésus-Christ.
Wir befinden uns im Jahr 1336 vor Christus. Der junge Tutanchamun besteigt den Thron. Er ist umgeben von unbeschreiblichem Luxus bis zu seinem plötzlichen Tod im Alter von 19 Jahren.
Tutanchamun means the living image of God Amun.
Tutanchamun bedeutet das lebendige Abbild des Gottes Amon, erläutert der Kurator der Ausstellung Tarek El Awadi. Die Statue von Gott Amon mit seinem Schützling steht am Eingang der Ausstellung. Amon wacht über den Pharao, dem der Kopf fehlt.
And you see Tutanchamun without the head.
Sie sehen Tutanchamon ohne Kopf und denken sich vielleicht, der Kopf mag abgefallen sein im Laufe der Jahre. Aber wenn Sie hinter die Statue gehen, sehen Sie auch, dass es zwei Hieroglyphennamen für Tutanchamon gab und dass man die Silben Tutanch sorgfältig zerstört hat, sodass nur mehr der Name des Gottes Amon übrig blieb. Ironischerweise hat diese komplette Auslöschung seines Namens nach seinem Tod dazu beigetragen, dass heute alle Welt ausgerechnet diesen ägyptischen Pharao am besten kennt. Man radierte seinen Namen aus, setzte alles daran, ihn vergessen zu machen, erklärt der Ägyptologe Dominique Farou. Und weil man es geschafft hat, dass sich Jahrtausende niemand mehr an ihn erinnert, hat sein Grab als einziges die Grabräuber und die Plünderungen überlebt und ist ungeöffnet geblieben. Bis der Engländer Howard Carter im November 1922 den Pharao und seine Schätze ans Licht brachte. Die Ausstellung in den Hallen von La Villette ist ein Fest in Gold und Blau, Schmuckstück an Schmuckstück, bestens in Szene gesetzt in abgedunkelten Sälen. Das ist atemberaubend, sagt Dominique Farou. Sie haben wirklich interessante Exponate ausgewählt. Dieses Boot aus Holz, das den Herrscher ins Jenseits begleiten sollte. Dieser vergoldete Fächer oder das Etui für seinen Jagdbogen, auf dem ein Etikett mit Hieroglyphen zu finden ist. Ein Kelch aus Alabaster, ebenfalls mit prächtigen blauen Hieroglyphen verziert, den Carter am Eingang des Grabes gefunden hatte. Eine schwere Kette mit blauen Skarabäen aus Lapislazuli, Krummstab und Geißel, ein vergoldeter Schrein. Der Wächter, eine Statue, die wie 60 andere Objekte auch zum allerersten Mal Ägypten verlassen hat.
The most interesting artifact, a masterpiece of art, is the Guardian statue.
Das ist das interessanteste Artefakt dieser Wächter, ein Meisterwerk, schwärmt Kurator El Awadi. Die einzige Statue in Lebensgröße, die Howard Carter im Grab gefunden hat. Wenn sie vor ihm stehen, dann sieht er sie nicht an, weil er ins Jenseits blickt, in die Ewigkeit. Die Exponate sind atemberaubend inszeniert. Sie wurden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen von Kairo nach Paris transportiert. Die Versicherungssumme ist enorm, bestätigt der ägyptische Antikenminister Khaled El Alani. Die Objekte dürfen Ägypten für einen eng umrissenen Zeitraum verlassen, aber nur, weil es Staatsgarantien gibt. Unsere Kuratoren wachen über die Objekte. Sie fertigen täglich einen Bericht über ihren Zustand an und sorgen dafür, dass alles zurückkehrt. Die Mumie des Pharao, der Sarkophag und auch die Grabmaske fehlen in Paris. Sie dürfen Ägypten nicht verlassen. Staatsräson. Die Exponate werden nach der 10-Länder-Tournee, die Tutanchamons Schätze im Mai 2020 auch nach Mannheim bringen wird, pünktlich zum 100. Jahrestag der Entdeckung des Grabs 2022 wieder nach Ägypten zurückkehren, um dort für alle Zeiten zu bleiben. Denn die Tour ist auch ein Werbefeldzug für Ägypten, wie der Kurator der Ausstellung unumwunden zugibt. Wir laden alle Besucher dieser Ausstellung ein, den gesamten Schatz des Pharao inklusive der Maske, der Mumie und des Sarkophags im neuen ägyptischen Museum in Kairo zu erleben. Das Land ist sicher und stabil. Wissen Sie, Tutanchamun ist Ägyptens bester Botschafter.
Best Ambassador.
Ein Botschafter, der die Menschen aus aller Welt seit seiner Entdeckung vor fast 100 Jahren in seinen Bann zieht.
Barbara Kostolnik über die Tutanchamun-Ausstellung in Paris. Von den Skulpturen aus dem alten Ägypten zu einer Art sozialen Skulptur, die gerade in der schwedischen Stadt Göteborg ins Leben gerufen wird. Dort wird ein neuer U-Bahnhof gebaut, 2026 soll er fertig sein und dann könnte es dort eine Stelle geben für jemanden, der Freude am Nichtstun hat. Nicht ganz, zweimal am Tag muss er an der Stechuhr am U-Bahnhof ein- und auschecken, den Rest des Tages hat er oder sie frei. So will es das Kunstprojekt Eternal Employment. Florian Werner hat sich das genau ausgemalt.
Die Stellenbeschreibung klingt erst einmal attraktiv. Der oder die Angestellte kann nach Lust und Laune zur Arbeit erscheinen, hat keine festgelegten Aufgaben, trägt keine Verantwortung, kann nicht gekündigt werden und erhält ein Einstiegsgehalt von 2046 Euro, lebenslang. Eternal Employment nennt sich das Kunstprojekt des schwedischen Duos Goldin und Sanaby. Es könnte aber auch den Titel eines Dire Straits Songs aus den 80er Jahren tragen, Money for Nothing, Geld für nichts. Die Künstler verkünden, sie wollten mit der Aktion unsere Auffassung von Arbeit und dem Arbeitersein auf den Prüfstand stellen. Die allerersten sind sie damit nicht. Im benachbarten Finnland ging gerade ein Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen mit 2000 Teilnehmern erfolgreich zu Ende. Die entscheidende Frage lautet also, wird überhaupt jemand den Job als Nichtstuer zugeschlagen bekommen? Und wenn ja, was schreibt er oder sie in die Bewerbung? Erster Versuch, der Akademiker. Sehr geehrter Herr Goldin, sehr geehrter Herr Sanaby, ich möchte mich hiermit auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle bewerben. Ein Schwerpunkt meiner wissenschaftlichen Tätigkeit stellt seit jeher die Auseinandersetzung mit Theorien der Passivität dar. Meine Doktorarbeit widmete sich Strategien der Stille in den Werken des Komponisten John Cage. Meine Habilitationsschrift mit dem Titel »I would prefer not to« – Anarchie und Arbeitsverweigerung in Herman Melvilles Erzählung »Bartleby« wurde nachweislich noch von keinem einzigen Menschen gelesen, demonstriert also auch performativ, wovon sie inhaltlich – Vielen Dank für Ihre Bewerbung, aber wir suchen keinen Theoretiker des Nichtstuns, sondern einen Praktiker. Oder besser Unpraktiker. Unpraktologen? Egal, Sie wissen schon, was wir meinen. Zweiter Versuch, der Praktiker. Suchen Sie nicht weiter, schmeißen Sie den Stapel mit Bewerbungen in den Papierkorb. Ich bin Ihr Mann. Schon seit Jahren widme ich mich professionell und extrem erfolgreich der Kunst des Dolce Farniente und kann Ihnen bei Interesse gern Empfehlungsschreiben früherer Klienten und Geschäftspartner vorlegen. Mein Arbeitslosigkeitstag beginnt verlässlich morgens um 5. Ich wache auf und bleibe noch ein wenig liegen. Um 6 Uhr mache ich keine Gymnastik, um 7 Uhr kein Frühstück und beantworte um 8 Uhr keine E-Mails, bevor ich Punkt 9 Uhr nicht zum Dienst erscheine. Jeden Tag außer Sonntag. Da lasse ich es ein wenig ruhiger. Danke für Ihre Zuschrift. Aber uns scheint, dass Sie die Passivität doch ein wenig nun zu aktiv betreiben. Und der dritte Bewerber wäre eigentlich genau der richtige Kandidat für diese Stelle, ist aber leider zu bequem, um sich darum zu bewerben. An Anschreiben formulieren? Zu viel Stress. Lebenslauf? Ach, was habe ich eigentlich die letzten Jahre? Und müsste man den ganzen Papierkram nicht am Ende auch noch zur Post bringen? Die bittere Nachricht lautet also, dieser Traumjob ist wirklich schwer zu besetzen. Die gute Nachricht hingegen, er ist immer noch zu haben, also nichts wie ran an den Computer, schnell keine Bewerbung schreiben.
Florian Werner schrieb Bewerbungsschreiben für ein schwedisches Kunstprojekt, von dem wir sicher noch häufiger hören werden, denn es geht erst in 5 Jahren los. Und der Nichtstuer soll in Euro bezahlt werden, wenn es dann den Euro noch gibt und Europa in seiner heutigen Form. Aber wir sind absolut nicht pessimistisch, im Gegenteil, denn jetzt kommt Enne Seidel und berichtet zunächst von den Protesten gegen die geplante Urheberrechtsreform der EU in den Kulturmeldungen.
Ja, anders als die Demonstranten sind viele Künstler für die geplante Urheberrechtsreform, da sie helfen könne, ihre Werke im Internet besser zu schützen und dort auch mehr Geld mit ihrer kreativen Arbeit zu verdienen. Zu den Befürwortern der Reform zählen auch viele Filmemacher aus Polen. Sie haben sich jetzt in einem offenen Brief an die Abgeordneten des Europaparlaments gewendet und sie aufgefordert, für die Reform zu stimmen. Die Abstimmung ist für kommenden Dienstag angesetzt. Die geplante Reform stärke die Position der Künstler. Sie etabliere klare Regeln, wie mit ihren Werken im Netz umzugehen sei und sorge für eine gerechtere Verteilung der Gewinne, die mit der Verbreitung künstlerischer Inhalte erzielt werden, so die Filmemacher in ihrem Schreiben. Unterzeichnet haben es über 200 polnische Regisseurinnen und Regisseure, darunter Agnieszka Holland und Małgorzata Szumowska. Die polnische Regierung hat sich übrigens gegen die Urheberrechtsreform ausgesprochen. Freuen darf sich ein Museum im US-amerikanischen Bundesstaat Connecticut. Nach Jahren der Unsicherheit ist jetzt nämlich klar, das Museum besitzt einen echten Van Gogh. Wissenschaftler aus den Niederlanden haben bestätigt, dass das Bild Vase mit Mohnblumen tatsächlich ein Werk des berühmten Künstlers ist. Van Gogh malte das Bild 1886. Seit den 1950er Jahren befindet es sich in der Sammlung des Museums in Connecticut. Seit den frühen 90er Jahren war allerdings bezweifelt worden, dass das Gemälde wirklich von Van Gogh ist. Die Wissenschaftler des Amsterdamer Van Gogh Museums haben außerdem herausgefunden, dass sich unter der Farbe noch ein Porträt versteckt hat. Van Gogh habe die Leinwand also wiederverwendet, wohl um Geld zu sparen. Und Buchhandlungen in Neuseeland haben ein Zeichen gegen Islamophobie gesetzt. Sie haben die Bücher des umstrittenen kanadischen Psychologen und Bestseller-Autors Jordan Peterson aus dem Sortiment genommen. Das berichtet Spiegel Online. Grund ist ein Foto, das in den sozialen Medien kursiert und Peterson mit einem seiner Leser zeigt. Der Mann trägt ein T-Shirt mit einer Aufschrift, die übersetzt in etwa bedeutet: Ich bin stolz, islamophob zu sein. Auf dem Foto legt Peterson seinen Arm um den Mann. Die Entscheidung, Petersons Bücher aus den Regalen zu nehmen, steht in Zusammenhang mit dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch mit 50 Toten. Viele Neuseeländer hatten in den vergangenen Tagen Mitgefühl und Solidarität mit ihren muslimischen Mitbürgern demonstriert. Beim gestrigen Gedenken an die Opfer trugen viele Neuseeländerinnen ein Kopftuch.
In den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten geht es um die Proteste gegen den Brexit heute in London. Hier im Studio war Katja Lückert. Guten Abend.